Gut, dann gehen wir doch von der ersten zur zweiten Interpretation und schlagen uns mal mit unsicheren Steuerpositionen, Frau Schmerse.
Genau, es geht um die zweite Interpretation, die am 21.10. veröffentlicht wurde mit dem Titel Uncertainty over Income Tax Treatments, also Unsicherheit bei der ertragssteuerlichen Behandlung, quasi auf deutscher Übersetzung. Die kann ebenfalls bis zum 19. Januar kommentiert werden. Und ich gehe auch grundsätzlich mal davon aus, dass das Ganze angedacht ist. Das Thema ist nicht so ganz unbekannt, ist beim Fachausschuss auch im Rahmen der Interpretationsaktivitäten schon mal aufgekommen. Die Interpretation oder der Entwurf selbst geht noch über die Anfrage, die ursprüngliche Anfrage ein bisschen hinaus. Insofern würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal durch die Präsentationsunterlage und schauen uns die einzelnen Themen an. Das heißt, ursprünglich wurde beim IC die Anfrage eingereicht, ob ein Aufwand oder ein Vermögenswert zu buchen ist, wenn bei einer strittigen Steuerforderung eine Zahlung erfolgt ist, die Steuerschuld jedoch weiterhin bestritten wird. Es gab quasi Unklarheit in der Praxis, ob IAS 12 oder IAS 37 anzuwenden ist, also der Virtually Certain Ansatz quasi oder dieser Probable aus IAS 12. Dazu gab es auch einen Outreach-Request, die einzelnen Sachverhalte dazu sind auch in der Covernote nochmal aufgeführt, quasi als Backup, wo das DSC sich auch dazu positioniert hatte. Das IC selber hat quasi gesagt, eigentlich ist es klar, dass IAS 12 Anwendung zu finden hat. Das heißt, zum Ansatz und zur Bewertung von tatsächlichen oder latenten Steuerschulden oder Steueransprüchen ist halt diese Probable-Schwelle maßgebend. Und das hat nur für Angabezwecke dann nochmal auf IAS 37 zu verweisen ist. Da es aber jetzt keine konkreten, spezifischen Hinweise darüber gibt, wie die Unsicherheit bei der Bilanzierung von Ertragssteuern letztendlich zu berücksichtigen ist, hat sich das IC dann doch entschieden, entgegen der ursprünglichen Sichtweise mal nichts daraus zu machen, dann doch noch eine Interpretation zu entwickeln. Vielleicht noch ein paar Sachen zum Hintergrund, was auf Folie 4 und 5 abgebildet ist von der Interpretation. Also es geht ja um den Ansatz und die Bewertung von tatsächlichen oder latenten Steuerschulden oder Steueransprüchen, wo halt bestimmte Faktoren zu ermitteln sind. Also das heißt ja zu versteuernde Gewinn, Bemessungsgrundlage, Steuergutschriften oder ähnliches oder auch die Steuersätze, die halt abhängig vom Steuerrecht sind. Und wo halt überall der Faktor Unsicherheit quasi eine Rolle spielen kann. Das heißt dann ferner halt, dass Unklarheit über die Anwendung von bestimmten Vorschriften des Steuerrechts auf bestimmte Transaktionen oder Umstände dann halt bestehen, wenn halt nicht klar ist, wie die Steuerbehörde, die dafür zuständig ist, letzten Endes darüber verfügen wird oder entscheiden wird und demzufolge auch das Prüfungsergebnis die Bilanzierung des Unternehmens am Ende beeinflussen kann. Die Interpretation spricht quasi von Tax Treatments, also steuerlichen Behandlungen, und meint damit quasi die in der Steuererklärung des Unternehmens getätigten oder geplanten steuerlichen Behandlungen, die das Unternehmen vornimmt. Die Interpretation sagt dann ferner, dass eine steuerliche Behandlung als unsichere steuerliche Behandlung quasi zu deklarieren ist, wenn halt Unsicherheit darüber besteht, ob die Steuerbehörde diese Steuerbehandlung nach dem Steuerrecht eben akzeptieren wird. Und ferner noch gibt es weitere Beispiele, wo auch unsichere Steuerbehandlung vorliegt, wenn quasi das Unternehmen in einer bestimmten Steuerjurisdiktion eben keine Steuererklärung einreicht oder halt bestimmte Einkommen beim steuerpflichtigen Gewinn nicht berücksichtigt, wenn halt unklar ist, ob das nach dem Steuerrecht durchgehen wird. Das war so quasi der Hintergrund, vor dem das IC dann gesagt hat, sie würden diese Interpretation machen. Anwendungsbereich der Interpretation ist in Textziffer 8 und 9 geregelt, auf Folie 6 abgebildet, was dann auch die erste Frage vom IC an seine Constituents ist. Und da wird halt gesagt, dass es für alle Fälle gelten soll, das heißt, tatsächliche und latente Steuern sollen konsistent auf, bilanziert werden und es gibt da quasi keine Anwendungsbeschränkungen. Das heißt, alle diese steuerlich relevanten Größen sind da zu berücksichtigen und es gilt halt gleichermaßen für alle Fälle von Steuersachverhalten. Bitte? Ja, selbstverständlich. Das war jetzt so IAS 12 schon. Genau. Wollen wir da erstmal kurz einen Break machen und Sie sagen dazu schon mal was oder wollen wir erst durch die einzelnen Punkte vielleicht durchgehen und dann schauen, ob das mit dem Scope passt oder haben Sie da gleich schon irgendwelche Anmerkungen vorweg?
Naja, dieser Einwurf, der war ganz gezielt, ja, weil das Problem eben tatsächlich ja darin besteht, dass wir eine Lex Specialis haben für Einkommensteuersachverhalte, aber für alle anderen Steuersachverhalte eben nicht. Und hier ist es halt so, dass zumindest mal im Hinblick auf die Frage, wie ich mit Doubtful Tax Claims umgehe, ich ja zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen käme, je nachdem, ob ich nun eine Einkommensteuer angucke oder ob ich eine Substanzsteuer beispielsweise ansehe, obwohl der Sachverhalt per se genau derselbe ist. Nur der eine ist halt separat in 12 geregelt, der andere nicht und damit kommt eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsschwelle zum Tragen. Und das scheint halt schon ein bisschen schräg. Kommen wir aber wieder zu, genau wie gerade eben auch, kann das IFRIG relativ wenig dran machen, ist halt einfach so in den Standards. Nur die Frage, die man meines Erachtens schon aufwerfen kann, ist das sachgerecht, ja oder nein? Denn wenn ich tatsächlich in irgendwelchen Rechtskreisen unterwegs bin, wo es geübte Praxis ist, erstmal Steuerforderungen zu erheben, bei denen ich eigentlich weiß, das bricht in sich zusammen, dann ist es mir als Unternehmen wahrscheinlich relativ egal, ob ich eine Einkommensteuer oder eine Umsatzsteuer oder eine Substanzsteuer vor mir habe. Aber in der Bilanzierung wird es trotzdem unterschiedlich behandelt. Ist die Frage, ob das so ganz sachgerecht ist.
Gibt es noch weitere Anmerkungen zu dem Punkt oder ist das allgemeiner Konsens wahrscheinlich auch entsprechend der damaligen Eingabe, die es auch schon gab?
Ich denke auch, dass das wahrscheinlich auch bei IFRIG nicht anders gesehen wird, nur man sagt, sorry, we are bound by the standards, ja.
Dann schauen wir uns einfach die einzelnen Interpretationssachen an, die dort geregelt werden. Die sind auf Folie 7 abgebildet. Also es geht einmal darum, ob solche unsicheren steuerlichen Behandlungen gemeinsam oder getrennt voneinander betrachtet werden sollten, dann welche Annahmen bei der Prüfung steuerlicher Behandlungen durch Steuerbehörden vom Unternehmen zu treffen sind, dann wie diese einzelnen relevanten steuerlichen Größen zu ermitteln sind und letzten Endes welche Berücksichtigung der Änderung von Fakten und Umständen zu erfolgen hat. Zu dem ersten Punkt, also die gemeinsame oder getrennt voneinander getrennte Betrachtung unsicherer steuerlicher Behandlungen, da sagt das IC, dass das Unternehmen Judgment ausüben soll, also je nachdem, welcher Ansatz eine bessere Vorhersage des Beschlusses über die Unsicherheit ermöglicht, so soll das Unternehmen halt entscheiden, ob die Sachverhalte dann getrennt oder gemeinsam betrachtet werden sollten. Das heißt, wenn halt das Unternehmen glaubt, dass es konsistent zu dem Ansatz ist, wie auch die Steuerbehörde die Prüfung machen würde, dann könnte man den Sachverhalt halt auch in der Steuererklärung so abbilden und gemeinsam betrachten.
Beispielsweise gibt es bei einigen steuerlichen Sachverhalten, insbesondere in Bezug auf Transferpricing, eine Einigungspflicht der Länder innerhalb der EU untereinander. Das heißt, dann müssen sich zwei Steuerbehörden untereinander einigen über einen Sachverhalt. Das heißt, selbst wenn ich in dem einen Land dann steuerlich, also mehr zur Kasse gebeten werde, habe ich an der anderen Seite auf dem Land dann wiederum eine Entlastung. Und da ist es schon sinnvoll, die Dinge zusammen zu sehen, als jetzt die Sachverhalte getrennt, was gar keinen Sinn machen würde.
Womit du eben auch gleich die Schwachstelle ansprichst, Martin, dass wir eben gerade bei uns sagt, gerade die Steuerkollegen, wenn ich China, Indien oder Südamerika oder sogar auch Italien mir anschaue, da ist das, kann es eben auch anders sein.
Ja, da gibt es ja keine Einigungspflicht und da greifen ja hier einige Aspekte, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich dann eben in dem Land eine Zahlung leiste und diese Zahlung erstmal, ich sag mal, zur Erfüllung eines Bescheides leiste, gleichwohl ich nicht davon ausgehe, dass hinterher dann das Ergebnis rauskommt. Und da werden wir dann gleich noch sehen, wie das unter IAS 12 dann so zu behandeln ist.
Der nächste Punkt, den das IC anspricht, ist, wie das Unternehmen die Prüfung von die Steuerbehörden einschätzen muss oder einzuschätzen hat, wo das IC halt sagt, dass man davon ausgehen sollte, dass, wenn die Behörde die Möglichkeit hat, das Ganze zu prüfen, das auch tut und halt auch vollständige Kenntnis über alle relevanten Informationen bei der Prüfung hat. Dazu gibt es ja noch im Appendix A ein paar Anwendungshinweise. Dritter Punkt ist dann die Ermittlung dieser steuerlichen Größen, die ich angesprochen hatte, also zu versteuernder Gewinn etc., Bemessungsgrundlage. Und hier wird halt auf diesen Grundsatz verwiesen, ob es halt wahrscheinlich ist, dass die Steuerbehörde diese unsichere steuerliche Behandlung oder die Gruppen steuerlicher Behandlung akzeptieren wird. Und wenn das Ganze halt wahrscheinlich ist, können diese Größen halt entsprechend der in der Steuererklärung verwendeten Behandlung bestimmt werden, also konsistent dazu. Und wenn das Ganze nicht wahrscheinlich ist, dass diese steuerliche Behandlung, die getätigt wurde, akzeptiert wird, soll halt eine der beiden Methoden, entweder der wahrscheinlichste Betrag oder der Erwartungswert zugrunde gelegt werden. Und zwar je nachdem, unter welcher Methode der zu zahlende oder zu erzielbare Betrag eben am besten prognostiziert wird. Und das Ganze hat halt für latente und tatsächliche Steuern konsistent zu erfolgen. Also verweist quasi genau auf diesen ES12 Grundsatz, den es gibt. Gibt es dazu Anmerkungen?
Weniger bei der Frage, was passiert, wenn ich einen glaube, zu Unrecht zahlen zu müssen und einen vermeintlichen Steueranspruch gegen den Fiskus habe, als mehr bei der umgekehrten Frage. Ich nehme eine steuerliche Gestaltung vor und soll die jetzt unterstellen, dass die Steuerbehörden garantiert entdecken. Dann muss ich mir eigentlich die Frage stellen, ja, kann ich dann die Steuergestaltung eigentlich gleich vergessen?
Aber langsam, was ist denn eine steuerliche Gestaltung? Meinem Verständnis nach ist eine steuerliche Gestaltung das legale Ausnutzen steuerlicher Regelungen. So, die natürlich auf Basis der manchmal nicht deckungsgleichen Steuerrechts zwischen Ländern dazu führen, dass man irgendwie einen Benefit erzielen kann. Aber die Unternehmen sind compliant mit den entsprechenden Gegebenheiten.
Da wäre ich etwas vorsichtig. Jetzt nicht im Hinblick darauf, ob die, sage ich mal, in irgendeiner Form sich mit einem Bein in den Knast stellen. Das meine ich nicht. Sondern der Punkt, ich brauche auch gar nicht im Grunde genommen auf unterschiedliche Rechtskreise zu gehen. Ich nehme einfach eine bestimmte steuerliche Gestaltung, die ich im Inland sehe. Und stelle fest, es gibt bis jetzt kein höchstrichterliches Urteil, aber es gibt unterschiedliche Behandlungen. Irgendwo im Norden hat es ein Finanzamt geregelt und gut beschieden. Im Süden ist es irgendwie abgelehnt worden. Ich weiß, es ist ein strittiger Sachverhalt, ich mache es trotzdem. So, wenn ich jetzt hier unterstelle, gehe mal davon aus, dass das Finanzamt vollständige Kenntnis hat, dann ist die Frage, kommt man nicht in eine ähnliche Art der Bilanzierung, als würde ich, sagen wir mal, bei Rechtsstreitigkeiten mir überlegen müssen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Angeklagte in irgendeiner Form, dass ich als Angeklagter, wo werde zahlen müssen und würde mit der Bildung einer Rückstellung im Grunde genommen praktisch eine Art Schuldeingeständnis erwirken. Also ich stelle die Frage bewusst deswegen, weil das genau der Punkt ist, der über viele, viele Jahre unter US GAAP, unter FIN 48 zu Problemen geführt hat.
Ja, aber wo man sich inzwischen dran gewöhnt hat, weil da hat es ja auch keine Anpassung gegeben und scheinbar hat es auch mit der, ich sag mal, mit der Einführung von FIN 48 interessanterweise eben nicht zu so signifikanten Änderungen in Bezug auf die der Bemessung der steuerlichen Risiken geführt, also Erstanwendungszeitpunkt, als das vielleicht so erwartet worden wäre. Ich weiß nicht, ob es eine Scheindiskussion ist, weil, okay, ich weiß, ich habe diesen Aspekt. Mhm. Bei diesem Aspekt gibt es unterschiedliche Wertungen und ich muss dann unterstellen, habe ich jetzt eine Schutt-Opinion? Mhm. Also sprich, würde diese Interpretation des Steuerrechts vermeintlich durchgehen oder nicht? Und dann bin ich wieder bei der Frage, naja, wie wahrscheinlich ist das denn? Aber das habe ich mit oder ohne also Berücksichtigung des Aufgriffsrisikos. Für mich ist das allenfalls ein Punkt ex post. Also sprich, ich habe festgestellt bei meiner eigenen Durchsicht, dass ich in der Vergangenheit etwas gemacht habe, was in Konflikt steht zum damaligen Steuerrecht. Ich habe die Erklärung abgegeben. Und jetzt ist die Frage, unterstelle ich, dass das, oder muss ich unterstellen, dass das potenziell mal aufgegriffen wird, ja oder nein? Und dann ist es so, dass ich in der Bemessung meiner steuerlichen Rückstellung das entsprechend berücksichtigen muss.
Das ist genau der Punkt.
Ich meine, insofern hast du vielleicht mit dem Ausdruck Scheindiskussion recht. Wenn da nichts rausgekommen ist, glaube ich aber nicht, dass das deswegen der Fall ist, weil alle Amerikaner auf einmal steuerehrlich geworden sind, sondern ich glaube schlicht und einfach, dass kein Mensch sagen wird, also ich gebe zu erkennen, dass ich da in irgendeiner Form hart am Wind gesehen bin. Und das ist nach meinem Dafürhalten das eigentliche Problem. Also ich sehe ein, dass man hier wahrscheinlich gar nichts anderes schreiben kann, nur die Frage ist, flapsig gesprochen, wer ist denn so blöd und macht im Grunde genommen die Bildung einer Rückstellung den Fiskus noch darauf aufmerksam, dass er in der Vergangenheit irgendetwas getan hat, was anrüchig sein könnte. Also das kann ich, also so viel Gutmenschentum kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Nein, nur einfach, dass wir einfach dann weitermachen können. Das Ganze ist doch alternativlos. Oder sollte man wirklich vorschlagen, nein, ihr unterstellt einfach eine gewisse Unerfahrenheit und nicht Aufgriffsrisiken seitens der Finanzbehörden.
Ich stelle mir die Frage, wie das dann womöglich ausstrahlt. Wir haben vor 2 oder 3 Sitzungen uns im Rahmen des Framework-Projektes über die neue Definition der Liability unterhalten. Und da kam auch, was weiß ich, die Frage rein, ab wann liegt denn eigentlich eine Verpflichtung vor? So, wenn ich jetzt sage, ich weiß ganz genau, dass ich schuldhaft irgendwas getan habe, aber der andere hat es noch nicht entdeckt, dann müsste ich mit der gleichen Berechtigung wie dieses hier sagen, gehen wir davon aus, dass der die Kenntnis davon hat und dann bilde mal eine Rückstellung. Das wäre doch nur konsequent, oder? Wenn wir hier faktisch eigentlich über den Tatbestand des Entdeckungsrisikos sprechen, und so lese ich das hier, ja, dann sagt IFRIC doch, geh mal davon aus, dass kein Entdeckungsrisiko, also dass das Entdeckungsrisiko 100% beträgt. Ja? Geh mal davon aus, dass der Fiskus vollständige Kenntnis hat. So, wenn das so ist, dann müsste ich aber genauso sagen, warum eigentlich nur der Fiskus, warum nicht in allen anderen Positionen, wo ich in irgendeiner Form unsichere Positionen habe und ich sage, mir ist im Nachhinein bekannt geworden, da trifft mich tatsächlich eine Schuld, aber ich hoffe mal, dass es keiner merkt und dass sich da keiner meldet. Und das eine Mal bilde ich eine Rückstellung, das andere Mal bilde ich keine. Das ist jetzt im Grunde genommen eigentlich genau die gleiche Frage, eben warum eigentlich nur mit Ertragssteuern, warum nicht mit anderen Steuern? Also ich finde, wenn der ökonomische Sachverhalt derselbe ist, würde ich eigentlich auch erwarten, dass ich auf gleichartige Phänomene die gleichartige Antwort bekomme. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Sondern hier sage ich, bei Steuern gehen wir davon aus, dass der Fiskus immer super schlau ist. Der entdeckt garantiert alles. Aber wenn ich im freien Wirtschaftsleben bin, dann soll ich die dümmsten Trottel da draußen unterstellen und sagen, naja, mal gucken, vielleicht merkt es keiner. Also das finde ich irgendwo ein bisschen schräg. Das soll jetzt nicht also ein Votieren sein dafür, dass jetzt bitte alle Bilanzierer mal gleich ihre Rückstellungsquote erhöhen sollen. Aber ich verstehe nicht, warum man in einem Fall sagt, wir können damit gut leben, bei Steuern aber irgendwo anderer Meinung sind. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Ich lasse mich da gerne einfach im Gegenteil überzeugen und ich sehe nichts. Ja. Um es vielleicht noch etwas deutlicher zu machen, ich sehe dann einen Aufgriffstatbestand da oben und den würde ich gerne vermeiden.
Ich hätte noch mal einen Punkt zu den beiden Bewertungsmethoden, nenne ich sie mal, die ich ursprünglich als Art Wahlrecht im Kopf hatte, wenn ich die Diskussion verfolgt habe vor ein paar Monaten im Interpretations Committee, und jetzt wird drumherum so ein bisschen gewoben, man muss die Methode wählen, die den Betrag am besten prognostiziert. Und es wird so ein bisschen induziert, in gewissen Situationen ist die eine oder die andere besser. Verstehe ich das richtig, dass man also nicht von einem Wahlrecht spricht, sondern man muss also begründen dann, warum man welche Methode wählt in jedem Einzelfall? Mir erscheint es so ein bisschen theoretisch und wieder schon die nächste Diskussion kreierend. Man dann die richtige Methode in jedem Einzelfall wählt. In der Praxis wird es eher so sein, dass man entweder links oder rechts vorgeht und die Steuerabteilung jetzt nicht jeden Einzelfall mit Accounting diskutieren sollte, welche Methode ist denn jetzt hier die richtige.
Ich weiß nicht, ob das Problem jetzt nicht bisher auch schon so besteht. Wenn du einen Sachverhalt hast, wo du ein Event hast, welches die Ausprägung haben kann, entweder 0 oder 1000, dann bist du bei Expected Value ja entweder bei 0 oder 1 sozusagen. Wenn du aber so eine ganze Kette von Aspekten hast, die dann zu einem Betrag führen, die in sich vielleicht wiederum interdependent sind, dann werdet ihr doch auch in irgendeiner Form einen Weg finden, da eine Bandbreite zu ermitteln des Betrages. Und ich hätte jetzt gesagt, das, was hier steht, ist eigentlich nichts anderes. Nimm die Methode, die das Ergebnis am besten widerspiegelt.
würde dann heißen, dass man doch das wahrscheinlichste Ergebnis nehmen soll, oder? Wenn man jetzt eine Gruppe von Sachverhalten hat, dann ist natürlich irgendwo der Erwartungswert auf der Bandbreite der wahrscheinlichste Wert. Wenn ich nur ein einzelnes Event habe.
Ja. Den wahrscheinlichsten Betrag, den hast du im Prinzip bei einem Einzel, also ne, wenn du über 50%, dann hat das in meinem Beispiel waren das die 1000 und sonst eben den erwarteten Wert, ja.
Wobei dann nicht mehr eigentlich hier 37.
Ja, in 37 wäre sowieso nicht. Logik. Das ist ja eh Teufel. Sinn. Also da haben wir ja gesagt, 37 hat mit IS-12 überhaupt nichts zu tun.
Also hier ist man freier, welche Methode man jetzt verwenden. Sozusagen. Nicht gebunden an den wahrscheinlichsten Wert, sondern man kann auch den Erwartungswert machen.
Aber ich muss nicht den Erwartungswert machen.
Nein, ich muss ihn nicht machen.
Es ist wieder davon ab, was ist das, was sind die Facts and Circumstances, die ihr habt? Habt ihr einen Einzelsachverhalt oder habt ihr mehrere Interdependente? Also wenn ich jetzt nur, nochmal, wenn ich nur rauskommen kann zwischen 0 und 1000, so, und die Wahrscheinlichkeit ist größer als 50%, dann bilde ich die, dann setze ich die 1000 an. Ja, aber was man hinterfragen kann. Warum? Ja.
Das ist kein potenzieller. Also ich sehe ja, wir sind nicht im IR37, aber ich glaube, ich halte die Regelung insgesamt für sinvoll. Ich wollte nur noch mal hinterfragen, ob der Versuch besteht, dass man Wahlrecht irgendwo einschränkt.
Offene Frage, was ist denn der beste Betrag?
Ja genau, also, das ist jetzt hier überhaupt nicht klar. Wenn auch der Erwartungswert sein kann und ich habe eine Verteilung 40-60%, also 60 bei den 1000, ja. Ja, dann könnte ja, ich auch auf 600 kommen.
Genau.
Dann wäre 600 genauso gut wie 1000. Ich könnte es mir aussuchen. Ich werde jetzt hier nicht. Was ist der am besten, was ist die Methode, die den zu zahlenden Betrag am besten prognostiziert? Das ist so unbestimmt, oder? Die 600 prognostiziert den Betrag vielleicht besser als die 1000.
Aber dann hast du doch hier das Szenario insofern abgewandelt, dass du in jedem Fall etwas zahlen musst.
Aber das ist mit 40-60% Verteilung der Wahrscheinlichkeit.
Also 40 für 0 und 60 für 1000.
Das wäre eine IR37-Logik und ein potenzieller Transferpreis.
Das entspricht ja IR37.
Die man auch was abgewinnen kann. Ich wollte eigentlich nur mit meiner Frage, habt ihr... Was ist so die Zielsetzung hinter den beiden? Also ist da eine Zielsetzung dahinter oder sagt man, naja, also es gibt unterschiedliche Praxis und man möchte das so ein bisschen offen lassen. Die beste Prognose, mit welchem Prognoseziel? Welchen Wert möchte ich ermitteln?
Aber das Prognoseziel, wenn du mal in Textziffer 16 vom Entwurf hineinguckst, da heißt es ja, ich soll diese Methoden verwenden für den Fall, dass die Steuerbehörden meiner Steuergestaltung kein Platzett geben werden, ja, sondern ich zur Kasse gebeten werde. So, und die Frage, ob ich jetzt mit dem Modus arbeite oder mit dem Mittelwert, hängt im Wesentlichen davon ab, wie es hier steht, jeweils in klein a oder b, ob die Ergebnisse halt relativ dicht beieinander liegen oder ob sie widely dispersed sind. Das heißt, damit nutze ich natürlich die gleiche Logik, die in 37 auch steht. Wenn ich also eine sehr breite Verteilung, eine große Spannweite möglicher Ausprägungen habe, dann ist der Erwartungswert hiernach der sachgerechtere. Wenn ich die alle dicht beieinander habe, reicht es unter Umständen, auf den Modus zu gehen.
Genau, dazu gibt es hinten auch noch Examples, wo genau diese Sachverhalte aufgegriffen werden. Wenn es halt diese Weitverteilung gibt, dann ist das halt vielleicht nicht das Richtige und dann weicht man davon ab, um quasi dieses Ziel am Ende zu erreichen. Aber dann ist halt das Wahlrecht eher... So, weniger da, sondern gelenkt.
Die Frage, die man sich aber natürlich durchaus stellen kann, ist der Expected Value in so einem Fall tatsächlich der sachgerechtere Wert? Also wenn man jetzt überlegt, nochmal, wir sind ja nicht in irgendeiner Form bei der Frage, ich bin verklagt worden und es kann alles rauskommen zwischen ich gewinne einen Prozess oder ich muss eine Million zahlen. Ja, und alles ist gleich wahrscheinlich, also nehme ich den Midpoint. Sondern wir reden hier über eine Steuerbehörde, der ich irgendetwas andienen will, und es ist nicht wahrscheinlich, dass die Steuerbehörde das akzeptieren wird. So, damit ist der Punkt, ich zahle gar nichts, nach meinem Dafürhalten schon mal irrelevant. Dass ich sagen muss, offensichtlich schneide ich unten am Intervall eigentlich etwas ab. Und damit stellt sich die Frage, ist Midpoint dann eigentlich überhaupt ein sachgerechter Wert? Ja, also müsste ich nicht im Grunde genommen eigentlich eher eine schiefe Verteilung unterstellen, weil ich sage, ein Teil offensichtlich des Wertespektrums, das theoretisch besteht, spielt hier gar keine Rolle mehr, weil ich schon sage, also trocken kommst du da nicht mehr raus. Ja, das ist das, was mich ein bisschen stört. Deswegen stelle ich mir die Frage, bei IAS 37 habe ich einen leicht anderen Fall, denke ich, weil ich unterstelle, es gibt die Uncertainty hinsichtlich der Frage, kommt es überhaupt zu einem Aufgriff? Die Frage ist aber hier schon vorher positiv beantwortet worden. Gehen wir davon aus, es spricht mehr dafür als dagegen, dass aufgegriffen wird, und jetzt reden wir nur über den Wert. Und dann ist die Frage, ist es dann wirklich so, dass es eine Gleichverteilung unterstellen kann? Also jetzt hier, sagen wir mal, eine Mittelwertbetrachtung mache. Denken Fiskus so? Die Frage müsste man eigentlich beantworten, um dann zu beurteilen, was ist denn eigentlich der sinnvollere Wert. Ja. Oder? Also macht es überhaupt Sinn, hier auf statistische Werte, Modus Median oder Mittelwert zu verweisen? Ist es nicht sinnvoll, im Grunde, oder würde man nicht sich vielleicht einen größeren Gefallen tun, zu sagen, also gehen wir davon aus, in Abhängigkeit von der Jurisdiktion, mit der du dich da gerade im Clinch befindest, wie die normalerweise derartige Fälle lösen würde. Und dann kann es halt sein, dass in einem Fall, was weiß ich, ein Minimumaufgriffsschwelle da ist, in einem anderen Fall per se immer den höchsten Wert nehme, und im dritten Fall vielleicht in irgendeiner Form der wahrscheinlichste maßgeblich sein kann. Ich glaube, da kann ein Standardsetzer wahrscheinlich relativ wenig zu sagen. Oder?
Aber wie gehen denn Unternehmen im Rahmen einer Betriebsprüfung vor, beziehungsweise wenn Betriebsprüfungsresultate vorliegen? Am Ende des Tages erwartet doch jeder irgendwo ein Verhandlungsergebnis. Also in dem Falle würde doch kein Unternehmen hingehen und bei einem Fall, wo die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit besteht, dass man unterliegen wird, jetzt schon einen Betrag zurückzustellen. Der Höhe nach. Im Grunde nach ja, aber der Höhe nach. Also eher am unteren Level, um eben die Position nicht aufzugeben, die Verhandlungsposition nicht aufzugeben.
Die Beträge sind ja nicht unmittelbar transparent für jeden Einzelfall.
Dem Betriebsprüfer schon.
Der schaut da gerne rein.
Ja. aber ich glaube, die Diskussion zeigt, und das muss ich aus meinem Haus auch zum gewissen Grad bestätigen, also ich glaube, dass das ein Thema ist, das sicherlich mal mit den eigenen Steuerabteilungen sinnvollerweise zu spiegeln ist, und warum nicht auch sowas mal im Chief Accountant Call mal avisieren. Ich glaube, dass das ein Thema ist, dessen Tragweite vielleicht noch nicht komplett übersehen wird, und ich glaube schon, dass das Sinn macht. Ja.
Also den Punkt nehmen wir gerne auf. Wir müssen uns, glaube ich, dann tatsächlich überlegen, wie wir das aufbereiten, sodass das, wie du so schön sagtest, für einen Chief Accountant auch verdaulich und verständlich da ist, und wir im Zweifelsfall daraus einen Arbeitsauftrag so formulieren können, dass die Chief Accountants auch genau wissen, was sie da praktisch zurückbringen sollen. Das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Ja. Denn ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt über beide Themen zusammen schon ungefähr 2,5 Stunden diskutiert haben, zeigt uns, dass es so easy wohl wahrscheinlich nicht ist. Und wenn jemand noch weiter weg ist von der Thematik, wird es dann, glaube ich, noch viel, viel schwieriger. Ne? Das müssen wir mal sehen. Aber ich halte den Punkt natürlich für valide.
Das ist jetzt im Prinzip eine andere Dimension der Fragestellung hier. Das ist ja insbesondere, den anderen Tenor hat das ja bekommen durch die Leistung einer, ja, ich sag mal, Vorauszahlung oder durch die Erfüllung erstmal eines Steuerbescheides und der Frage, habe ich durch die Erfüllung oder Übererfüllung einen Vermögenswert, den ich ansetzen kann? Und was determiniert tatsächlich hinterher die Ansatzfähigkeit dieses Vermögenswertes? Ist es irgendwie was 37 virtually certain oder reicht das klassische probable Kriterium zum Recognition eines Assets? Und hier sind wir jetzt aber eher bei der Frage der generellen Bemessung einer steuerlichen Rückstellung, also ein etwas anderes Thema. Und dann würde ich auch nochmal dazu anraten, wie Frau Schmerzen das ja auch erwähnt hatte, dass es auch Beispiele dazu gibt. Die müsste man dann wahrscheinlich in dem Kontext sich auch nochmal durchlesen. Dann wird vielleicht von euch das eine oder andere für euch auch nochmal klarer.
Was man vielleicht mal fragen könnte, ist ein bisschen im Umkehrschluss, gibt es denn überhaupt irgendwelche Gründe, warum jetzt diese Bewertung von der Bewertung nach IAS 37 abweichen sollte? Also geht ja jetzt quasi um den, das ist ja jetzt auch wieder Force weiter, ja erstmal zu sagen, also qualitativ, sagen wir im ersten Schritt, da besteht ein Asset und jetzt geht es ja quasi um die, also für mich gedanklich ist das wie eine Saldierung mit einer Rückstellung, jetzt zu sagen, jetzt überlege ich mir in die umgekehrte Richtung, wie wahrscheinlich ist es denn oder was ist jetzt die Schätzung des Betrages, den ich tatsächlich bezahlen muss eben und eben nicht zurückkriege. Und das ist für mich gedanklich wie eine Saldierung mit einer Rückstellung. Und das ist für mich eigentlich jetzt wirklich ein Valuation-Thema, wo ich sagen würde, also das kann doch jetzt eigentlich keinen Unterschied machen. Ich mache irgendwelche Prognosen unter Unsicherheit über einen Zahlungsabfluss oder eine Nichtzahlungserstattung sozusagen in dem Fall. Aber da würde ich jetzt sagen, das müsste doch eigentlich von der Idee, wie ich intern bewerte, aus einer Planungssicht, das Gleiche sein, ob das jetzt eine Steuer ist oder ein Rechtsfall oder was auch immer. Und dass wir da immer diese Thema haben mit Modus Median, dass das alles faktisch zu, in Anführungszeichen, falschen Ergebnissen führt. Und ein Erwartungswert kann ja völlig falsch sein, wenn ich digital zwischen 0 und 1 Milliarde habe, dann ist 500 Millionen natürlich immer 500 Millionen daneben. Diese Diskussion kennen wir ja alle. Aber da weiß ich nicht, ob das... Also das würde ich mal, wäre interessant zu wissen, gibt es einen Grund dafür, dass dieser Schritt dann anderer sein sollte als in der IAS 37, denke, weil da würde ich sagen, wenn man an dem Punkt ist, rein qualitativ erstmal das Asset zu haben und dann, jetzt rede ich über dessen Höhe, da würde ich sagen, da sind wir in den ganz normalen statistischen Diskussionen über, wie schätze ich jetzt Zahlungsströme, hätte ich gedacht. Ne? Aber sollten wir auch für ein CAO-Call, glaube ich, das schon, macht auf jeden Fall Sinn.
Ich will nur auf einen Aspekt nochmal von dir eingehen, weil du sagtest, man kommt zu so einer Art schiefen Verteilung, weil man das untere Ende ja abschneidet. Weil du sagst, oder weil der Standard verlangt, dass, ich sag mal, die vollständige Information der Steuerbehörde gewährleistet ist.
Nicht nur deswegen, ja. Sondern du bist ja in diesem, wenn dem Schema von Frau Schmerse bleibt, gibt es ja die, muss ich gerade eben wieder aufrufen, dieses Schaubild, wo der linke Ast praktisch in den
Jahr auf Seite 10, ja.
Ja, und der rechte im Grunde genommen nicht. Und ich bin in dem rechten Fall.
Ja, ist okay. Ja, für den rechten Fall ist es akzeptiert, weil mein Punkt ist, selbst wenn ich unterstelle, die Steuerbehörde, das Thema wird der Steuerbehörde transparent, kann es ja eben sein, dass hochsteuerrechtlich dazu eben auch noch keine eindeutige Aussage getroffen ist. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass sich die Steuer über die unsichere Behandlung akzeptiert. Da weiß ich auch nicht, ob der, da müssen wir den Standard selber so nochmal lesen, also was damit gemeint ist, also akzeptiert oder aufgreift. Weil, wie gesagt, ich kann ja auch unterstellen, dass ich einen Sachverhalt habe, der wird transparent, ist aber nach wie vor unsicher und muss dann irgendwie hochrichterlich mal entschieden werden. Da kann das Ergebnis immer noch digital sein, nämlich meine steuerliche Darstellung wird akzeptiert oder es wird eben höchstrichterlich verworfen. Und das, was jetzt hier auf Seite 10 zu stehen, scheint der Fall zu sein. Nein, hier muss man jetzt unterstellen, dass es richterlich verworfen wird.
Nee, nicht ganz. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Bild hier, dieses Schaubild, spiegelt ja den Textentwurf in Text Ziffer 16 wieder. Und dann würde ich sagen, wenn ich in dem linken Strang bin, dass die Steuerbehörde die steuerliche Behandlung akzeptiert, dann soll ich so bilanzieren, wie ich das im Grunde genommen auch in vergleichbaren Fällen immer gemacht habe. Dann habe ich im Grunde genommen aber keine Dichotomie oder eine Vielzahl von Ergebnissen, sondern dann habe ich eigentlich eine rein binäre Sichtweise. Ich mache es genau so und gucke genau ein Ergebnis raus. Dann würde ich sagen, ist Modus. Wenn ich auf der rechten Seite bin, dann sage ich, die Steuerbehörde wird mich anboxen, die wird meine Gestaltung nicht akzeptieren. Und ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, was dann da rauskommen kann. Nur eines ist, glaube ich, relativ klar, dass das Nullergebnis rauskommt, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Und das meine ich damit, dass das untere Ende des Spektrums abgeschnitten
wird. Da bin ich mir eben nicht sicher, ob man das so zu werten hat. Das heißt doch nur im Prinzip, die Steuerbehörde akzeptiert es erstmal nicht und man, ja, sagen wir mal, es muss irgendwie eine Entscheidung herbeigeführt werden durch ein Gericht. Weil du hast es so gelesen, die Steuerbehörde akzeptiert es nicht, das heißt, man kommt nur aus der Nummer raus, indem irgendein Betrag bezahlt wird. Und da bin ich mir eben nicht sicher, ob das tatsächlich so gemeint ist.
Dann wäre noch ein Punkt offen, die Änderung von Fakten und Umständen, wo das EC gesagt hat, dass halt, wenn Änderung von Fakten und Umständen vorliegt, halt die Beurteilungen, die im Rahmen der Interpretation gemacht wurden, halt neu eingeschätzt werden müssen, ganz einfach. Das heißt, dass man dann halt auch eine andere Sichtweise haben kann auf die steuerliche Behandlung etc., wie das Unternehmen das Ganze dann einschätzt. Ja, das sind erstmal so die Themen an sich gewesen. Letztlich gibt es nur noch Angaben über oder Vorschriften zu den Angaben und zum Übergang. Bei den Angaben selber hat das IC keine weiteren Angabevorschriften quasi in der Interpretation aufgenommen und verweist nur auf IAS 1 und IAS 12 beziehungsweise selbst IAS 37 selber nochmal. Das ist auf Folie 14 und 15 zusammengefasst. Das heißt, das sind jetzt einfach nur nochmal, die sind dafür relevant quasi hervorgehoben, aber es gibt jetzt keine weiteren Angabenvorschriften, die in die Interpretation aufgenommen worden sind. Ein Erstanwendungsdatum ist noch nicht festgesetzt worden vom IC. Lediglich entschieden wurde bereits, vorgeschlagen, dass eine frühere Anwendung erlaubt ist. Und Übergangsvorschriften sind vorgesehen, dass der kumulative Effekt in den Gewinnrücklagen erfasst werden soll und Vergleichsinformationen nicht anzupassen sind. Und das Ganze retrospektiv gemacht werden sollte, wenn das Ganze ohne Hindsight möglich ist. Soweit erstmal noch die Angaben und Übergangsvorschriften. Haben Sie dazu nochmal?
Ich hätte eine Frage zu dem letzten Punkt mit dem Übergang. Ich kann das verstehen, dass man das so regeln will. Nun stellt mir die Frage, ob man damit nicht gerade die Steuerprüfer auf den Plan holt. Also egal, ob ich so ein Retrospektiv mache oder ob ich das Zeug ausbuche gegen die Gewinnrücklagen, also ich nehme eine Buchung vor, das ist das Entscheidende. Und ist das nicht gerade ein Triggering-Event, dass die Steuerbehörden im Grunde gerade da mal reingucken lässt? Fragezeichen. Also vor dem Hintergrund, dass man hier sagt, eigentlich hättet ihr es schon immer so machen müssen, das ist ja so ein bisschen das, was mitschwingt. Ja, und die Angaben, die Sie vorher gezeichnet oder aufgeführt haben, deuten ja darauf hin, dass man sagt, also eigentlich hättet ihr alles das sowieso schon machen müssen. Hat man wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, das muss eigentlich irgendwo rückwirkend passieren. Also Grandfathering kann es eigentlich nicht geben. Nur wenn ich halt dieses Signal nicht setzen will, dann glaube ich, bin ich relativ schnell in der prospektiven Behandlung. Ne? Also es ist halt einfach die Frage.
Also man hatte ja, also die Interpretation zu IAS 12 hat ja hier auch eine lange Geschichte. Insofern auch, als das ursprünglich mal gedacht wurde, man macht eine Non-Interpretation. Und mit dieser Non-Interpretation hätte es wirklich einige Unternehmen sehr, sehr kalt erwischt. Vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, ja, dann habt ihr aber wirklich auf der falschen Seite gestanden. Insofern hat man gesagt, naja, man nutzt oder vergewaltigt vielleicht auch dieses Instrument einer Interpretation. Jetzt hat man sie ja noch ein bisschen breiter gefasst, insofern ist es vielleicht dann eher legitimierter, um dort ein gewisses Art Maß von Phase-In zu haben. Nur sind auf der anderen Seite steuerliche Risiken teilweise sehr, sehr langfristige Geschichten, wo man eben nicht sagt, naja, wenn ich dann Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen herbeiführen will, das gleicht sich innerhalb von ein oder zwei Jahren aus. Das heißt, wenn man die alternativen Sichtweise annehmen würde, na, das gilt jetzt nur für prospektive Sachverhalte, die jetzt neu hinzukommen, hat man da sicherlich ein Problem. Natürlich ist es so, dass wenn ein großer Konzern betroffen ist, der viele Tochtergesellschaften hat, dann wird es sicherlich auch einer gesetzt den Fall, es kommt wirklich zu materiellen, zu einer materiellen anderen Beurteilung. wird es sicherlich einer Steuerbehörde schwerer fallen, als wenn es ein Konzern ist, der aus 2 oder 3 Gesellschaften besteht. Ja, sehe ich auch so. Wenn er internationaler ist, umso mehr aggregiert sich da, desto schwerer wird das Ganze zu beurteilen. Nur von der Grundidee kann es ja sogar eher so sein, dass man, was der Standard ja auch eben noch regelt, ein höheres Maß an Vermögenswerten ansetzt. Nämlich diejenigen, die bisher der Philosophie gefolgt sind, nein, ich kann einen Vermögenswert nur dann ansetzen, wenn es virtually certain ist, dass ich das hinterher wieder zurückbekomme, jetzt in einen anderen Bewertungsgrundsatz eintaucht und dadurch zusätzliche Vermögenswerte geboren oder werden sozusagen. Das wäre das, wo ich erwarten würde, was der größte Effekt ist. Also wir haben jetzt hier stillschweigend unterstellt, die Gewinnrücklagen werden belastet, können aber auch erkannt werden.
Dann lass mich den zweiten Punkt noch aufgreifen. Hier steht retrospektiv, wenn ohne Hindsight möglich. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wann denn Hindsight eigentlich nicht möglich sein sollte. Also wenn ich steuerliche Gestaltung gemacht habe, der Steuerprüfer noch nicht bei mir war, ja, dann glaube ich, müsste ich eigentlich die Fälle recht gut kennen. Umgekehrt, wenn ich sage, ich bin in einer Jurisdiktion unterwegs und ich weiß, wie die sich da aufstellen und ich glaube, dass ich Steuerzahlung geleistet habe, bei der ich eigentlich meine, sie wiederkriege, kenne ich die Fälle doch auch.
Ich würde dir dann recht geben, wenn das ein Unternehmen ist, welches organisch wächst und bei dem sonst nichts passiert ist. Wenn es aber in einem Unternehmen ist, wo eine Tochter in der 3. oder 4. Generation immer wieder neu erworben wurde und erheblich raus und rein gemerged wurde, glaube ich, dass das irgendwann noch sehr, sehr schwer nur noch nachvollziehbar ist. Und das sind vielleicht die Fälle, die hier unter anderem mit gemeint sind.
Weiteres Prozedere. Wir versuchen das aufzubereiten, auch hier für den Chief Accountant Call. Dann aber auch Befassung nochmal in der nächsten Runde im Dezember. Wie lange haben wir Frist? Gut, das ist nicht allzu lang. Müssen wir dann nochmal gucken, ob wir das dann rechtzeitig hinkriegen oder ob wir da auch den Platz noch haben auf der Sitzung im Dezember. Sind wir da im Augenblick mit dem Plan drin? Ich glaube nicht, ne?
Interessant wäre es vielleicht allenfalls noch ein bisschen Flavor mitzugeben in den Call, wie denn die grundsätzliche Wahrnehmung dieser Interpretation ist. Für die vorherige habe ich das so abgespeichert, dass das, was man an Beigeschmack mitgeben möchte, ist, ja, kann man so sehen. Relevant ist auch nochmal die Unternehmensstrategie in Bezug auf Controlling, Hedging und so weiter, wie das in euren Kontext passt. Und ob ihr das auch vor dem Hintergrund einer ökonomischen Wertung so vertreten würdet oder nicht. Mhm. Jetzt müsste man sich hierzu eben auch was überlegen und zu sagen, auf der einen Seite haben wir die Parameter, dass wir wirklich nur im Bereich der Ertragssteuern sind. Und wenn wir im Bereich der Ertragssteuern sind, haben wir 2 Enden. Das eine ist die Berücksichtigung eines potenziellen Vermögenswertes und das andere ist die Bemessung eines steuerlichen Risikos, wo jetzt deutlicher gesagt wird, dass der Aufgriff, das Entdeckungsrisiko voll unterstellt werden muss. Das wird in Teilen kritisch gesehen, haben wir so konkret auch bisher noch nicht im Standard drinstehen. Dass man einfach den innerhalb des Calls ein bisschen mehr Candid gibt, was dann wirklich die Eckingstellen sind, sonst wird die Diskussion so ein bisschen flach wahrscheinlich. Ja.
Noted. Gut, dann also würden wir zumindest mal vorsehen, dass wir mit den beiden Interpretationsthemen berichtshalber in die nächste Sitzung reingehen, ob wir dann wirklich noch irgendwo schon einen überarbeiteten Brief oder eine Stellungnahme in irgendeiner Form werden abgeben können, das müssen wir dann sehen. Also wahrscheinlich schieben wir das dann auf die Januar-Sitzung. Schauen wir. Okay, dann haben wir es, glaube ich, jetzt
so weit gebracht, wie wir es bringen konnten. Danke, Frau Schmerse. Dann rufe ich als nächstes